Ja, wir sind wieder mit Paulus auf Missionsreise, der zweiten. Letztes Mal waren wir in der Station, auf der Station Philippi, wo Gott dramatische Dinge getan hat. Erst hatte er das Leben von zwei Frauen total umgekrempelt und auch ihr Umfeld. Dann werden Paulus und Silas eingesperrt. Und ihr erinnert euch bestimmt noch an dieses seltsame Erdbeben, wo sie dann befreit werden. Und der Gefängniswärter, wie er im doppelten Sinn gerettet wird. Das war letzten Sonntag unter der Überschrift Christ sein heute. Genau. Das Kapitel 16 endet dann damit, dass Paulus und Silas aus Philippi hinaus komplimentiert werden. Und sowas erlebt Paulus in vielen Städten, immer wieder. Und so wird es ihm auch in der Stadt gehen, mit der wir uns heute beschäftigen. Okay, Paulus wird also aus Philippi rausgeschickt und kommt nach Thessalonich. Apostelgeschichte 17, Vers 1. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Synagoge. Wörtlich steht hier nur sie. Paulus und Silas steht da gar nicht, aber vom Vorkapitel wissen wir und wussten die Bibelübersetzer, die kommen davor. Trotzdem interessant, denn dieses sie macht uns etwas klar. In Kapitel 16 hat der Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, immer wieder wir geschrieben und sagt damit, ich war dabei. Und jetzt sagt er sie und deutet damit an, ich bin in Philippi geblieben. Kommen wir noch drauf. Weiter Vers 2. Wie gewohnt ging Paulus dorthin, an drei Sabbaten sprach er mit den Versammelten über die Heilige Schrift. Er legte sie aus und zeigte so, der Christus musste leiden und danach von den Toten auferstehen. Jesus, den ich euch verkündige, ist dieser Christus. Okay, Paulus und Silas reisen also nach Thessalonich. Und weil das eine Dreitagesreise ist, machen sie zwei Zwischenstopps. Und was macht Paulus, als er in Thessalonich angekommen ist? Überraschung! Genau das, was er immer tut, wenn er in eine neue Stadt kommt. Er geht in die Synagoge und er predigt Jesus. Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Den von Gott erwählten und gesalbten Retter. Aber wie bringt er das rüber? Wie macht er das? Und ich finde, er präsentiert Jesus auf sehr interessante, sehr wertvolle und beachtenswerte Art und Weise. Vielleicht drei Arten. Schaut mal in Vers 2, wie das heruntergebrochen wird. Er sprach mit den Versammelten über die Heilige Schrift. Und das Interessante, das Wort, was hier mit Sprach übersetzt wird, im Griechischen dialegomai, da steckt unser Wort Dialog drin. Also, Paulus sagt, hey Leute, lasst uns über die Schrift, lasst uns über die Bibel reden. Er tritt in den Dialog mit ihnen ein. Ihr liebt das Alte Testament, deswegen seid ihr hier, ich auch, deswegen lasst uns reden. Wie ist das mit dieser Bibelstelle zu verstehen und wie ist das mit dem hier zu verstehen? Aber Dialog ist auch nicht alles, was Paulus tut. Er sagt, okay, ich höre mir eure Gedanken an, ihr hört euch meine Gedanken an. Aber als zweites erklärt er in Vers 3, er legte die Bibel aus, wörtlich, er öffnete. Er erklärte. Und genau das wollen wir auch hier erleben, in der Predigt, dass uns Gottes Wort aufgeschlossen, erklärt wird, verständlich gemacht wird. So ist er also von diesem Dialog zum Öffnen der Schrift übergegangen. Und als drittes sehen wir dann auch noch in Vers 3, er zeigt. Was zeigt Paulus? Der Christus musste leiden und von den Toten auferstehen. Und hinter diesem Wort zeigen, da steckt auch etwas vom Überzeugen. Seht ihr diesen Dreischritt? Erst der Dialog, dann öffnet er die Schrift, erklärt das Wort Gottes. Und wisst ihr, was das Ziel ist? Drittens, ich sage es euch offen, überzeugen. Ich will euch überzeugen. Ich will euch gewinnen dafür, dass ihr Jesus als den Herrn in euer Herz aufnehmt, dass ihr an ihn glaubt. Paulus gibt sich nicht mit dem Dialog zufrieden, so nach dem Motto, ja schön, dass wir drüber gesprochen haben, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Nein, er sagt, Ich will euch überzeugen. Hier geht's um alles. Ich bin nicht zufrieden damit, dass ich die Wahrheit erklärt habe und dass es hier oben verstanden wurde. Ich will, dass diese Wahrheit auch angenommen wird. Und wie genau will Paulus das jetzt erreichen? Der Christus musste leiden und danach von den Toten auferstehen. Und das beweist er dann anhand der Heiligen Schrift, die sie als gemeinsame Grundlage haben. Und sowohl der Dialog als auch die Erklärung als auch das Zeigen hat ein Ziel. Paulus will, dass ein Punkt rüberkommt. Das ist ihm absolut wichtig. Immer noch Vers 3. Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Ihm geht es total darum zu zeigen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und was das mit uns zu tun hat. Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben, hat sich kreuzigen lassen und er ist auferstanden. Und für Paulus ist es kein Problem, immer wieder dasselbe zu sagen. Das sagt er einmal ausdrücklich. Und deswegen, das gilt auch für uns, wenn in einer Predigt für euch nichts Neues vorkommt. Das mag voll okay sein. Vielleicht ist es dran, dass irgendetwas wiederholt wird, dass irgendwas noch tiefer rutscht, vom Kopf ins Herz, von der Theorie ins Leben, vom Wissen ins Werden. Und wir dürfen uns alle ruhig dabei wiederholen, von Jesus zu reden. Wer er ist, was er tat, was das bedeutet, denn um ihn geht es. Es geht doch nicht darum, Werbung zu machen für die FEG. Es geht nicht darum, irgendwelche Konzepte zur Lebensbewältigung anzubieten. Wir predigen Jesus als den Gekreuzigten. Und das macht Paulus auch. Und eine Sache, die mir in Vers 3 noch sehr wichtig ist, und das betrifft nicht nur Paulus, Prediger und Pastoren, sondern das betrifft uns alle. Paulus redet über die und aus der Heiligen Schrift. Und das ist wirklich wichtig. Wenn du in irgendeiner Chatgruppe bist oder mit echten Menschen redest und du fängst irgendwann an, von deinem Glauben zu reden und du sagst zum Beispiel, erzählst irgendwas vom Himmel, dann glaube ich nicht. Oder noch schlimmer, du sagst irgendwas von der Hölle. Also nee, das geht ja wirklich gar nicht. Und dann fragst du dich, auf welcher Basis glauben Menschen oder glauben nicht daran? Meistens sind es einfach ihre Gedanken oder das, was ihnen irgendwer mal vorgekaut hat. Aber sie haben keine Beweise. Nein, glaube ich nicht. Weil sie das nicht wollen, sie wollen es nicht glauben. Oft ist das so. Nicht immer, oft ist das so der Fall, so scheint es mir. Und wisst ihr was, in unserer Kultur, da ist das voll okay. Da kannst du zu irgendwas sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Und das ist genug. Ich glaube an UFOs. Argumente, Beweise brauche ich nicht. Ist voll okay, kannst du glauben. Passt schon. Aber Paulus beweist anhand der alttestamentlichen Vorhersagen, dass Jesus der Messias ist, der versprochene Retter. Im nächsten Kapitel lesen wir das dann ausdrücklich. Und es ist ja auch krass, wie viele Details von Jesus schon hunderte Jahre vor der Geburt in den alttestamentlichen Schriften stehen. Ich lese unter anderem auch in meiner Schlachterbibel und da ist das hinten nochmal extra aufgeführt. Da haben die so eine Tabelle abgedruckt und das sind 16 Seiten, wo sie Prophezeiungen über Jesus abdrucken und das sind nur die allerwichtigsten von den ganzen Prophezeiungen über Jesus, die sich erfüllt haben, die schon hunderte Jahre vorher drin standen. Also Paulus will, dass der Glaube dieser Leute auf der Autorität der Heiligen Schrift beruht. Und diese Autorität ist absolut wichtig, weil heute Menschen manchmal ihren Glauben auf ziemlich schwammige Füße stellen. Vielleicht ist es eine Erfahrung aus ihrem Leben oder vielleicht sind es die Gefühle, weshalb sie gerade glauben. Vielleicht ist es das, was dir jemand erzählt hat. Ich höre das immer wieder, ja, es heißt doch irgendwo in der Bibel, dass, fragst du nach, ja, kannst du mir das zeigen, wo das steht? Dann merkst du, die haben es nicht überprüft, die haben es irgendwo aufgeschnappt. Und dann ist das irgendwie wischiwaschi. Ja, das fühlt sich wahr an. Ich glaube, das ist wirklich wahr. Aber wenn du nachfragst, dann fehlen die Fakten, dann fehlen oft die Beweise, die Basis. Und Leute, das ist ein echtes Problem. Wisst ihr warum? weil Gefühle, weil Gedanken, weil Meinungen sich ändern. Ja, ich spüre doch, dass Gott real ist. Schön. Aber wenn du morgen was ganz anderes spürst? Ja, mir hat das ein super schlauer Mensch gesagt, dass es klug ist, an Gott zu glauben. Ja, und wenn übermorgen jemand kommt, der noch schlauer ist und der dir sagt, das wurde alles im Mittelalter erfunden? Wir brauchen eine feste, stabile, tragfähige Basis für unseren Glauben. Und zufällig habe ich da so eine Idee, was das sein könnte. Und Paulus sagt dasselbe, die Bibel mit der Heiligen Schrift geht er allen Glaubens- und Lebensfragen nach. Okay, und was ist dann das Ergebnis? Vers 4. Einige Juden ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Dazu kamen viele Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Hinter ihnen waren noch etliche einflussreiche Frauen. Einige kommen zum Glauben und schließen sich der Gemeinde an. Erst sieht es so aus, als wären es nur ein paar Einzelne, dann schaust du genauer. Wow, das sind Griechen. Viele Griechen, wörtlich eine große Menge. Und obendrein etliche einflussreiche Frauen. Wie cool. Ich weiß, dieses Ergebnis können wir nicht kopieren, aber das Ergebnis wird nicht besser, wenn wir etwas anderes predigen. Wenn wir eine wischiwaschi Grundlage nehmen. Und das können wir in der Kirchengeschichte bis heute studieren. Und ich will da gar nicht mit dem Finger auf irgendwelche anderen Kirchen zeigen. Schauen wir lieber positiv, wo wächst Gemeinde? Und ja, christliche Gemeinde wächst in vielen Teilen der Welt. Gemeinde wächst. Und sie wächst da, wo das gepredigt wird. Wo nicht dem Mainstream hinterhergelaufen wird. Da wird Jesus als der Gekreuzigte und der Auferstandene, als der einzige Weg zu Gott gepredigt. Da, wo weltweit Gemeinde wächst. Gemeinde wächst, auch bei Paulus. Und was ist die Reaktion? Vers 5. Die übrigen Juden missgönnten ihnen diesen Erfolg. Sie holten sich eine Handvoll übler Kerle, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben. Mit deren Hilfe wiegelten sie das Volk auf und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie zum Haus des Jason. Sie waren auf der Suche nach Paulus und Silas, um sie vor die Volksversammlung zu stellen. Aber sie trafen die beiden nicht an. Da schleppten sie halt Jason und einige Brüder vor die Stadtobersten und schrien, diese Leute versetzen die ganze Welt in Aufruhr. Und jetzt sind sie hier bei uns aufgetaucht. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Allesamt verstoßen sie gegen die Gesetze des Kaisers. Sie behaupten, dass ein anderer König ist. Jesus. Als die Stadtobersten und die Volksmenge das hörten, waren sie empört. Läuft da bei euch auch so ein Film ab? Und ist euch in Vers 5 was aufgefallen? Die Leute, die da nicht mit können, die werden eifersüchtig. Und das sind dieselben Leute, die schon in Thessalonich rumgestänkert haben. Sie wiegeln das Volk auf, sie bringen die ganze Stadt in Aufruhr. Und merkt ihr was? Es passiert schon wieder. Vor Paulus nichts Neues, in Antiochia, in Pisidien, da wurde er rausgejagt, in Ikonien, in Lystra, ähnlich vorher in Philippi und jetzt schon wieder. Eine Protestbewegung. Und das ist ja gerade ganz in. Wir protestieren, wir demonstrieren, ja los, das machen wir. Das sind Leute, die finden sich zusammen, die wissen oft gar nicht genau, was sie eigentlich wollen oder was die anderen wollen, die mit ihnen protestieren oder demonstrieren. Sie wissen nur eins, wir wollen es anders. Ein anderes Leben, andere Werte oder wenigstens die Möglichkeit, dass sich irgendwas verändert. Leute, ohne es zu wissen, wollen sie Jesus. Sie suchen Jesus. Sie wissen es nicht, aber Jesus bietet ihnen das, was sie wirklich wollen, was das tiefe Bedürfnis, die tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen ist, hinter diesen ganzen Protesten. Und wenn ich über diese Leute nachdenke, die laut aufschreien, zum Aufstand, zum Widerstand, zur Rebellion aufdenken, dann aufrufen, dann denke ich mir, was für eine Energie, was für ein starker Impuls. Bitte lenk doch diesen Impuls in eine gesunde Richtung. Wenn ich an die Friedensdemos denke, an Klimakleber oder Klimaextremisten, wie es jetzt neulich frisch heißt, an alle möglichen Aktivisten-Demos zur Asylpolitik, zur Altersvorsorge, ja selbst Warnstreiks. Was die Leute letztlich suchen, finden sie nur bei Jesus. Menschen sind ja grundsätzlich unzufrieden mit dem Status quo, wie es jetzt gerade läuft. Sie wollen eine gute Zukunft. Sie wollen Sicherheit. Sie wollen Freiheit. Und sie wollen angenommen sein, geliebt sein, wahrgenommen werden. Und manche Ansichten und manche Aktionen sind ja an sich gar nicht schlecht. Andere sind grundsätzlich total daneben. Aber was sie gemeinsam haben, ist ein tiefes Verlangen, das nur von Gott gestillt werden kann. Was sie gemeinsam haben, ist ein tiefes Verlangen, das nur von Gott gestillt werden kann. Sie brauchen eine Erleuchtung im wahrsten Sinn des Wortes von dem Licht, was Jesus ist. Dass dieses Licht in ihr Leben eindringt, sie neu macht. Und dann können sie alle möglichen Veränderungen in dieser Welt angehen, implizieren. Dafür arbeiten, was Gott ihnen aufs Herz legt. Und das ist super, nicht nur zuschauen. Denn ohne Jesus kannst du in deinem Leben noch so viel erreichen. Du wirst innerlich leer bleiben. Deshalb lasst uns beten, dass ihre und unsere eigenen rebellischen Impulse in die richtige Richtung geleitet werden, dass es uns gelingt, sie in die richtige Richtung zu lenken. Wie wäre es damit? Rebelliere gegen den gottlosen Einfluss in dir selbst, gegen die gottlosen Impulse. Rebelliere gegen die Sünde, gegen den Feind Gottes, der dich und alles um dich kaputt machen will. Das wäre mal eine echte Revolution. Seid ihr dabei? Sauber. Der Rest der Welt, der schwimmt einfach mit und gehorcht den egoistischen Impulsen. Wie wäre es da, gegen den Strom zu schwimmen? Mich begeistert die Vorstellung. Wenn du ein echter Rebell bist, dann schwimmst du gegen den Strom. Dann folgst du Jesus. Und hier in Vers 5, da rennt der Mob zum Haus von Jason. Jason ist ja einer dieser Christen in Thessalonich und scheinbar war so sein Haus so ein Versammlungszentrum für die Christen. Und weil die skrupellosen Leute, die da Paulus und Silas suchen, die beiden nicht finden, schnappen sie sich den Jason und noch ein paar andere Leute und die wollen sie zum Rathaus bringen sozusagen. Und was machen sie mit denen in Vers 6? Diese Leute versetzen die ganze Welt in Aufruhr und jetzt sind sie hier bei uns aufgetaucht. Sie stellen die Welt auf den Kopf. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Christen stellen die Welt nicht auf den Kopf, da stand sie schon vorher. Diese Leute versetzen die Welt in Aufruhr? Nein, die Welt war schon vorher in Aufruhr, seit 1. Mose 3, seit dem Sündenfall. Und diese Leute, die zeigen der Welt, wie der Aufruhr befriedet werden kann. Und wenn der Mob ruft, die krempeln die ganze Welt um, ist das für Paulus ein Kompliment? Ja, Leute meinen, die Welt wäre richtig rum. Tatsache ist aber, sie ist umgekrempelt, diese Welt. Das heißt, wenn die christliche Botschaft diese Welt umkrempelt, dann war sie vorher falsch rum und ist sie nachher richtig rum. Wenn die christliche Botschaft, die Botschaft von Gott und der Bibel irgendwas umkrempelt, dann ist es nachher richtig rum, weil es vorher umgekrempelt war. Und viele von uns können das aus ihrem eigenen Leben bezeugen, erzählen, so wie die Lydia. Es gibt unendlich viele oder ganz, ganz viele Beispiele bei uns oder in der Bibel, wie diese Frau, die mit dem Wahrsagegeist besessen war und befreit wurde. Ich habe das äußerlich nicht so extrem erlebt, weil ich mein ganzes Leben mit Jesus unterwegs war, mehr oder weniger. Einmal, als ich geklaut hatte und Jesus mich umgekrempelt hat, da habe ich gemerkt, das war ein gutes Umkrempeln. Das war gesund. Ich habe gemerkt, das ist eine wunderbare Befreiung. Ich muss mich nicht mehr immer um mich selbst kümmern, dass ich mich bereichere, dass ich nicht zu kurz komme. Dadurch werde ich nur ärmer. Und liebe Leute, Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu belehren. Er ist gekommen, um unsere Welt auf den Kopf zu stellen, also auf die Füße zu stellen. Richtig rumzukrempeln. Und dabei machen wir uns bewusst, Gottes Wege sind nicht immer unsere Wege. Sein Denken ist nicht unser Denken. Und wenn Gott uns korrigiert, dann fühlt es sich vielleicht so an, als würde er die Dinge auf den Kopf stellen. Tatsächlich stellt er sie aber auf die Füße. Er stellt es recht. Er stellt es richtig hin. Und dann merke ich auf einmal, wow, jetzt stehe ich auf einmal auf den Füßen, ich stehe auf dem Boden. Und da gäbe es unzählig viele Beispiele aus der Bibel, aus dem Leben. Nur ganz kurz eines, Lukas 12, da erzählt Jesus die Geschichte von einem reichen Mann, ein Kornbauer. Und der denkt sich, oh, ich brauche noch größere Scheunen, ich baue mir noch eine größere Scheune, dann kann ich meine große, reiche Ernte noch besser speichern. Und wenn der Aktienkurs höher ist, dann verkaufe ich es zum besten Preis. Könnte man sagen, ja, du hast richtig gut gemacht, du bist schlau. Du hast effektiv und smart deine Ressourcen genutzt. Du hast was aus dem Leben gemacht. Du bist der Mann. Und was sagt Jesus zu dem Mann? Du Narr! Nichts hast du vorgesorgt für das, was wichtig ist. Was hilft es dir, wenn du im goldenen Korn ertrinkst, aber innerlich verdurstest? Innerlich leer bleibst? Klammer auf, Jesus hat nichts gegen gutes Finanzmanagement, aber er zeigt uns, eine gesunde Beziehung zu Gott ist die Grundlage für ein dauerhaft erfülltes Leben. Klammer zu. Gott gebraucht also Paulus und Silas und will auch uns gebrauchen, um Dinge in dieser Welt, die auf dem Kopf standen, wieder auf die Füße zu stellen. Nur wer sich daran gewöhnt, dass Dinge auf dem Kopf stehen, für den fühlt sich diese Drehung falsch an. Und wir brauchen uns also nicht wundern, wenn viele Zeitgenossen, die ständig diese Auf-dem-Kopf-Steh-Perspektive gelernt haben, das komisch finden, das falsch finden. Und leider haben sie das oft schon in der Schule gelernt oder in den Medien, was so alles auf dem Kopf steht. Und wir können da gerne nach dem Gottesdienst drüber reden, was das so sein könnte und was der Normalzustand wäre oder was wir dazu beitragen können. Aber dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Oder ich drücke mich davor. Vers 7 nochmal. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Allesamt verstoßen sie gegen die Gesetze des Kaisers. Sie behaupten, dass ein anderer König ist Jesus. Das war eine starke Anklage. Dieser Vorwurf, der war so ernst, dass das Volk, dass die Leiter zutiefst empört sind. Vers 8. Denn diese Behauptung, die weckt die Angst in ihnen, dass diese Stadt als eine rebellische Stadt in Rom wahrgenommen werden könnte. Gegen den Kaiser. Und lass mich eins ganz klar sagen. Wenn diese Leute Paulus und Silas vorwerfen, einen Aufstand, einen politischen Umsturz zu planen oder auch nur die Autorität der römischen Regierung zu untergraben, dann liegen sie falsch. Sie lügen, sie stellen die Wahrheit auf den Kopf. Denn obwohl das Evangelium klare politische Auswirkungen hat, ich sag's nochmal, das Evangelium hat klare politische Auswirkungen. Klammer auf, wenn du beim Wählen dir nicht Gedanken machst, welches Kreuz am wenigsten den christlichen Glauben kompromittiert, dann ist da das Evangelium noch nicht tief genug gesunken. Und ich sage das nicht, um eine bestimmte Partei zu pushen, ich weiß manchmal selber nicht, was ich wählen soll, aber das soll das Herzensanliegen, das Gebet sein, welches Kreuzchen macht den geringsten Schaden. Können wir heute wählen, beten für die Wahl heute. Klammer zu. Christsein hat also politische Auswirkungen und es macht uns zu besseren Bürgern, als wir vorher waren. Achtung, ich sage nicht, es macht uns zu besseren als andere, besser als andere, aber es macht uns zu besseren Bürgern, als wir vorher waren, wenn wir Jesus nachfolgen. Okay, und der Vorwurf, Paulus wollte der Regierung schaden, die Regierung umstürzen, ist also falsch. Aber selbst in diesem Vorwurf steckt für Paulus wieder ein Kompliment. Denn selbst diese einfache Volksmenge merkt, Paulus will sagen, Jesus ist König. Der ist für ihn mehr als nur ein Kumpel. Und das ist gut. Wir tun gut daran, Jesus auch als den König zu sehen und zu predigen. Denn heute muss er oft nur als Feuerversicherung hinhalten. Als Ticket für den Himmel oder als Hoffnungsbringer, wenn es sonst keine Hoffnung mehr gibt. So der letzte Grashalm. Aber durch das ganze Neue Testament wird klar, Jesus ist König. Er ist der Herr. Er ist Boss. Und er ist nicht jemand, den du dein ganzes Leben lang ignorieren kannst und am Ende lächelt er dich treu doof an. Wer so denkt oder so lebt, der hat nicht verstanden, dass Jesus tatsächlich König ist und Richter. Dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und diese rechtmäßige Autorität, die möchte er in meinem Leben und die möchte er in deinem Leben auch zugestanden bekommen. Und wenn Jesus König ist, dann ist es logisch, dass wir ihm und dass wir seinem Wort gehorchen. Ich weiß, dieses Wort gehorchen, das weckt in uns oft komische Gefühle. Das ist nicht so ein Modewort. Aber Jesus zu gehorchen ist das, was uns am besten tut. Was unser Leben am meisten mit Freude und Freiheit erfüllt. Klammer zu. Weiter, Vers 9. Jason und die anderen mussten eine Bürgschaft hinterlegen. Dann ließ man sie wieder frei. Jason und die anderen dürfen also wieder nach Hause. Und diese Bürgschaft, das war so eine Art Sicherheit, dass nicht nochmal so ein Aufstand, nochmal so eine Unruhe losbricht. Denn versetzt euch mal in das Denken dieser römischen Leiter. Dem ist es doch völlig egal, was du glaubst. In Rom gab es viele, viele Götter. Und wenn du dann noch einen hast, der zufällig Jesus heißt, das interessiert doch den römischen Leiter nicht. Aber wenn die öffentliche Ordnung in Frage steht, dann werden sie unruhig. Dann schlagen sie Alarm. Also hinterlegt eine Bürgschaft und dann, dass nicht nochmal so eine Unruhe kommt, dann passt das schon. Dann ist wieder alles in Ordnung. Vers 10. Noch in derselben Nacht schickten die Brüder und Schwestern Paulus und Silas nach Beröa. Sofort ziehen Paulus und Silas weiter. Sie wollen keinen neuen Volksaufstand provozieren. Sie wollen Jason und die anderen nicht weiter in Schwierigkeiten, in Verfolgung stürzen. Schweigen können sie auch nicht. Also gehen sie weiter. Weiter, Vers 10b. Kurz nach ihrer Ankunft gingen sie in die jüdische Synagoge. In Beröa waren die Juden aufgeschlossener als in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf. Sie unternehmen eine lange Tagesreise westwärts und kommen nach Beröa. Und dort verfolgen sie wieder ihre Standardstrategie. Predigen zuerst mal in der Synagoge. Nur ein Unterschied, hier sind die Zuhörer offener, sie sind aufgeschlossener als in Thessalonich. Und das hört man ja gern als Prediger oder hat man gern. Leute, die mit offenem Herzen dabei sind, die zuhören, die die Botschaft annehmen. Aber es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Täglich überprüften sie in der Heiligen Schrift, ob das, was Paulus sagte, auch stimmte. Davon träumt jeder vernünftige Prediger. Dass Menschen da sitzen mit aufgeschlagener Bibel und mitlesen und mitgehen und mitdenken. Und das fragen, stimmt das wirklich, was ich hier sage? Ist das richtig? Und nicht mit einem grundkritischen Geist ist da irgendwas, sondern mit einem offenen Herzen. Gleichzeitig aber auch genügend kritisch, um wahrzunehmen, wenn hier irgendwas Falsches vom Stapel gelassen wird. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Hier predigt Paulus, der gebildetste von allen Aposteln. Das ist der Mann, von dem wir mindestens 13 Briefe im Neuen Testament haben. Und was macht die Gemeinde? Sie sitzt da und sie prüft, ob das auch stimmt, was der sagt. Ich finde das klasse. Und ich liebe es, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du Wolfram, ich habe mitgelesen und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dem entspricht, was die Bibel sagen will, was du gesagt hast. Ja, super, wenn du so mitgehst, wenn du so mitdenkst. Und ich meine, ich gebe mir größte Mühe, hier nur die Wahrheit zu sagen. Das hat für mich allerhöchste Priorität, aber ich muss euch warnen, nicht jeder, der ein Mikro hat und aus der Bibel vorliest, sagt die Wahrheit. Oder der sich Pastor nennt. Deshalb ist es die Verantwortung von jedem Einzelnen, das zu tun, was die Christen hier in Beröa gemacht haben. Täglich überprüften sie in der Heiligen Schrift, ob das, was Paulus sagt, auch stimmte. Also wenn ich falsch liege, dann will ich mich korrigieren lassen. Und wenn du falsch liegst, dann lässt du dich hoffentlich korrigieren. Und wir prüfen das anhand der Heiligen Schrift. Und sie haben nicht gesagt, wow, der Paulus ist so ein toller Redner. War er wahrscheinlich gar nicht. Sie sagen nicht, wie unterhaltsam, wie humorvoll, wie abwechslungsreich der Predigt. Nein, die Leute in Beröa interessiert nur eins: Ist das die Wahrheit? Das schöne Reden, das hat keinen Wert, aber ist das die Wahrheit? Und um das herauszufinden, schlagen sie in ihrer Bibel nach, und zwar intensiv. Denn dieses Überprüfen in Vers 11 heißt auch forschen, untersuchen, befragen. Und ein Forscher forscht so lange, bis er ein klares Ergebnis hat. Eine Ärztin diagnostiziert so lange, bis sie weiß, was Sache ist. Im besten Fall. Und wir prüfen und eine Befragung geht so lange, bis die Fragen geklärt sind. Also, wenn wir die Bibel befragen, dann ist das bestimmt nicht die Bibellesemethode mit dem Ventilator. Schnell mal durchfliegen. Nein, das ist intensiv. Und zweitens forschen sie täglich. Uli hat es vorhin in der Moderation schon angedeutet, dieses täglich. Nicht mal nur gelegentlich reingeschaut, wenn es gerade reinpasst. Das heißt, deren Bibelstudium war regelmäßig und intensiv. Aber sie haben konkrete Antworten von der Bibel erwartet. Antworten in ihre konkrete Situation. Und das, obwohl ihre Bibel, das Alte Testament, schon zu ihrer Zeit ein altes Buch war, haben sie aktuelle Antworten aus diesem Buch Gottes erwartet. Und weil sie feststellen, das, was Paulus predigt, das stimmt mit der Heiligen Schrift überein, deshalb nehmen sie diese Botschaft auch mit Bereitwilligkeit auf. Menschen mit klarem Verstand und offenem Herzen. Menschen mit klarem Verstand und offenem Herzen. Ja, das wünsche ich mir auch für mich und für uns zu sein, denn es gibt ja viele Menschen, die klaren Verstand haben, aber ein verschlossenes Herz. Oder Menschen mit offenem Herzen, aber hier oben benebelt. Verschlafen. Das sind nicht die beiden einzigen Optionen. Es gibt eben auch Menschen mit klarem Verstand und offenem Herzen. Und das heißt, die Botschaft von Jesus anzunehmen, bereitwillig aufzunehmen. Und das zeichnet diese Christen in Beröa aus, im Gegensatz zu denen in Thessalonich. Und das Ergebnis? Vers 12, viele von ihnen kamen zum Glauben. Darunter waren nicht wenige einflussreiche Griechen, vor allem Frauen, aber auch Männer. Seht ihr, der Paulus hatte nichts zu befürchten, wenn seine Predigt gefilmt und später nochmal kritisch analysiert wird. Er wusste, was er sagt, das habe ich hier aus der Bibel. Hierin gegründet. Und wer mit offenem Herzen und offenem Hirn zuhört, der merkt, was Paulus lehrt, ist wahr. Und deshalb ermutige ich euch immer wieder, nehmt eure Bibeln mit und lest mit. Schreibt mit, macht euch Notizen, was euch wichtig wird oder auch Fragen. Und stellt noch mehr schwierige Fragen. Bei dem, was ihr hier hört oder was ihr woanders hört. Denkt mit und stellt kritische Fragen. Und ich habe nicht alle Antworten, aber ich liebe es, wenn wir gemeinsam mit der Bibel nach Antworten suchen und ringen. Und ich finde die Vorstellung schrecklich, dass ich hier irgendetwas sagen könnte, was falsch ist und keiner sagt's, weil es keiner merkt. Die letzte Autorität bin nicht ich. Die letzte Autorität bist nicht du. Deshalb sind es nicht unsere Gedanken und Gefühle, sondern es ist Gottes Wort, um das es geht. Und wir kommen zum Ende. Letzter Versabschnitt für heute, Vers 13. Die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus nun in Beröa das Wort Gottes verkündete. Also reisten sie ihm nach. Auch hier versetzten sie die Leute in Unruhe und hetzten sie gegen Paulus auf. Deshalb schickten die Brüder und Schwestern ihn schnell weiter, hinunter zur Küste. Silas und Timotheus blieben in Beröa. Seine Begleiter brachten Paulus bis nach Athen. Dann kehrten sie zurück. Paulus gab ihnen noch die Anweisung für Silas und Timotheus mit, so schnell wie möglich nachzukommen. Was passiert hier? Die Leute sind nicht begeistert über das, was Paulus und Silas in Beröa predigen und was dadurch passiert. Und zwar sind es wieder diese Leute aus Thessalonich. Die Leute, die schon vorher gegen Paulus und seine Botschaft gewettert haben. Und deshalb marschieren sie 58 Kilometer durch die Hitze. von Thessalonich nach Beröa, nur um hinter ihnen herzujagen. Eine Hetzjagd. Und das ist mindestens die fünfte Stadt, in der es Paulus so ging, in der so vertrieben wurde. Armer Paulus, was ist das für ein schlechtes Zeugnis, ein schlechter Lebenslauf? Würdet ihr so einen als Pastor anstellen? Wäre keine schlechte Wahl, oder? Aus wie vielen Städten wurdest du schon vertrieben, weil du Gottes Wort gelehrt hast? Für Paulus ist das okay. Er predigt so lange, bis es nicht mehr weitergeht, und dann geht er weiter. Und hier könnte man meinen, ist der Spruch von Theo Lehmann, könnte auch von Paulus stammen. Hat sich niemand bekehrt, hat sich niemand beschwert, war die Predigt nichts wert. Und wenn die Buhrufe so laut werden, dass man die Predigt nicht mehr hören kann, dann zieht Paulus halt weiter, nächste Stadt. Okay, manchmal musste er scheinbar auch gedrängt werden, weiterzugehen, weil ihm sein eigenes Leben nicht so wichtig war, wie dass er die Botschaft weiterbringt. Seine Bequemlichkeit war ihm nicht so wichtig. Aber noch eins finde ich hier klasse, Vers 14. Silas und Timotheus blieben in Beröa. Paulus sagt ihr also, ihr bleibt hier. Und hier entsteht etwas total Wertvolles in Beröa. Und da steckt für mich eine starke Botschaft drin. Paulus hat mit einem vierköpfigen Team gestartet. Ganz zum Anfang hatten wir gesehen, den Lukas lässt er in Philippi zurück. In Thessalonich war es scheinbar nicht nötig oder nicht möglich, jemanden dazulassen, aber dann hier in Beröa lässt er seine beiden Begleiter zurück und geht alleine nach Athen. Aber er lässt sie nicht zurück, weil er Einzelgänger wäre. Das sehen wir in Vers 15, das ist er nicht. Sondern er lässt sie zurück, weil er sagt, hier ist etwas so Wertvolles am Laufen. Die Gemeinde ist mir so wichtig, dass sie sich gesund weiterentwickelt. Paulus geht es nicht nur um möglichst viele Bekehrungen, um Zahlen. Ihm geht es darum, dass Menschen in der Jüngerschaft angeleitet werden und so die Gemeinde gesund wachsen kann. Jüngerschaft, das ist so ein christliches Fremdwort, Fachwort. Was bedeutet das nochmal? Es heißt so viel wie, dass Menschen zu Jesus wachsen, im Glauben zu ihm wachsen, reifen, ihm immer ähnlicher werden. In ihrem Wesen, in ihrem Handeln. Paulus will also, dass noch mehr Menschen auf diese Art und Weise Jesus nachfolgen. Nicht nur einmal die Woche, sondern die ganze Woche. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Das bewegt mich persönlich, das bewegt mich in Bezug auf mein Leben als Christ und als auf das, was wir als Gemeinde wollen. Dieses nicht nur einmal die Woche, sondern die ganze Woche Jesus nachfolgen. Eine größere Leidenschaft für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, brauchen wir. Das ist super. Und gleichzeitig brauchen wir das Verlangen, einander weiterzuhelfen als Gemeinschaft, dass wir im Glauben wachsen und selbst Schritte zu gehen in der Jesus-Nachfolge. Eigene Schritte, jeder selbst. Das war Paulus so wichtig, dass es hier stattfinden kann, dass er eben Silas und Timotheus in Beröa zurücklässt. Und das Zweite, was mir das zeigt, Paulus hat niemals an eine Einmannshow gedacht. Er hat nicht gesagt, naja, wenn die zwei hier sind und ich nicht, dann kann da nichts Großes passieren. Nein, er wusste, wenn ich nicht da bin, dann ist Gott immer noch mit diesen beiden Männern, die er auch begabt und berufen hat und kann genauso Großes machen wie ohne mich. Denn Gott ist der, der Eigentliches wirkt, durch den Gemeindewachstum möglich wird und stattfindet. Und damit sind wir am Ende. Nächstes Mal kommen wir nach Athen und ihr könnt gerne schon mal vorlesen, was da passiert und euch überlegen, war das jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg? Nur schon mal so viel, es wird spannend. Und von heute nehmen wir eben diese paar Dinge mit, wie Schritte zu gesundem Gemeindewachstum aussehen können. Aus Thessalonich, da hatten wir gesehen, die Verantwortung des Predigers und von jedem, der von Jesus redet, ist es im Dialog, im Erklären, im Zeigen deutlich zu machen, wer Jesus ist und was das für uns bedeutet. Und dass wir alles lehren und glauben auf die Bibel gründen. Und in Beröa, zweiten Stadt, hatten wir gesehen, die Verantwortung der Gemeinde ist es, anhand der Bibel zu prüfen, was gelehrt wird, und selbst täglich Gottes Wort zu studieren und das mit dem Ziel, um herauszufinden, was will Gott und dem Ziel, es auch tatsächlich zu tun. Und was, wisst ihr, was genial ist? Wenn der Prediger das macht, was Gott von ihm will, und wenn jeder Einzelne das macht, was Gott von ihm will, dann tut Gott, was er versprochen hat. Er baut seine Gemeinde. Gemeinde wird gesund wachsen. Lass uns dafür beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns so viel an die Hand gibst, wie wir innerlich, persönlich und auch als Gemeinschaft und Gemeinde gesund wachsen können. Und auch wenn heute für viele vielleicht gar nichts Neues dabei war, bitte hilf, dass es in uns noch tiefer wächst, Wurzeln schlägt und dass wir das auch praktisch leben können. Dass Gemeinde gesund wachsen kann, dass wir gesund wachsen können, zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen.